vierte Halbzeit.
Da sind wir schon wieder mit einer neuen Folge der vierten Halbzeit, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ich bin Jari Sprenger, ich leite euch heute mal so ein bisschen durch die Episode und konfrontiere meinen geschätzten Kollegen Timo Janisch, der hier an meiner Seite sitzt, mit ein paar Thesen zu einer Liga, die es bisher noch nicht gab in der Form, auf die wir uns, glaube ich, aber sehr, sehr freuen. Geht natürlich um die Dortmund-Liga. Vorab vielleicht eine kleine, kurze und gute Nachricht, Timo. Wir haben es fast geschafft, diese elendig lange Saison, wahrscheinlich die längste im Dortmund Amateurfußball, ist quasi rum. Also wenn ihr uns früh hört, dann hört ihr uns am letzten Spieltag dieser Saison.
Am letzten Relegationstag, am Donnerstag, der 26. Juni dann? Wir sprechen ja Mittwoch, dann ist es, glaube ich, morgen der 26. Es waren tausend Entscheidungsspiele gefühlt. Wir wussten, dass es nötig sein wird. Es waren nötig geworden durch diese Ligenreform, die der Fußballkreis Dortmund vollzieht jetzt zum Sommer. Wir wussten auch, wie gesagt, dass es so wird, aber das ist trotzdem nochmal sehr lang. Wir befinden uns seit Wochen in diesem Sonntags-Donnerstags-Rhythmus. Ja. Aber immerhin ist die Dortmund-Liga jetzt schon mal komplett. Das wissen wir, deswegen haben wir uns auch überlegt, heute darüber zu sprechen, weil wir da jetzt einfach wissen, welche 18 Mannschaften eben, ja, Premium-Produkt des Fußballkreises Dortmund an den Start gehen. Viel mehr weiß ich aber auch nicht über die Sendung. Also du überraschst mich mit ein paar Punkten, über die besprechen, vielleicht mit der einen oder anderen These. Da freue ich mich drauf.
So sieht's aus. Ich habe fünf Thesen vorbereitet, die jetzt nicht unbedingt meine Meinung widerspiegeln, aber ich glaube, die so ein bisschen Anlass sind, um ins Diskutieren zu kommen. Geht um einzelne Spieler, geht um Vereine, die oben mitspielen, um Vereine, die unten mitspielen. Ich glaube, da kriegen wir nahezu jeden Verein mindestens einmal erwähnt. Wenn wir wollen, starten wir direkt. Hast du eine Präferenz? Abstieg, Aufstieg? Worum sollen wir?
Fangen wir oben an,
oder? Fangen wir oben an. Okay. Dann habe ich mal kurz auf die letzten Jahre zurückgeblickt. Ich glaube, da hatten wir in beiden A-Liga-Staffeln vor der Saison jeweils relativ eindeutige Favoriten, die sich dann am Ende auch bestätigt haben. Westfalia Dortmund mit einem Jahr Verzögerung. Aber es war eigentlich immer relativ klar, so diese drei Mannschaften spielen oben mit und diese Mannschaft ist der Top-Favorit. Das haben wir in diesem Jahr nicht. Deswegen sage ich, die Meisterschaft wird frühestens am vorletzten Spieltag entschieden. Das heißt, wir haben sehr lange offenes Rennen um Platz 1, um den Aufstieg. Gehst du da mit? Und welche Teams kommen dann für dich in Frage aus diesen 18 Mannschaften?
Also mitgehe ich auf jeden Fall. Also das ist auch das, was mir so aufgefallen ist, wenn ich jetzt mal so ein bisschen über die Liga nachgedacht habe, als jetzt dann klar war, wie sie aussieht, dass du irgendwie, sag ich mal, aus jeder Staffel vorher irgendwie so 3-4 Mannschaften hast oder auch mit Absteigern und so, die dann da eingruppiert worden wären, die irgendwie für den Aufstieg in Frage kommen und das eine irgendwie klar besser ist und die packt man jetzt zusammen. Ne? Also ich glaube, es wird auf dem Papier erstmal eine sehr große Spitzengruppe geben. Das heißt nicht, dass sie sich dann am Ende auch, dass es irgendwie 6 Teams gibt, die sich irgendwie ein Rennen auf Augenhöhe liefern, sondern wird vielleicht der eine oder andere ein bisschen abfallen und vielleicht gibt es auch 3-4, die sich absetzen. Aber ich glaube, und das ist dann dafür notwendig, damit die Entscheidung nicht früh fällt, dass es auf keinen Fall eine Mannschaft gibt, die diese Liga sehr dominiert, die fast jedes Spiel gewinnt. Westfalia Dortmund war jetzt das Extrembeispiel, die haben nur zweimal unentschieden gespielt, aber es ist ja schon so in der Kreisliga A, dass du regelmäßig Mannschaften hast, wo du vor der Saison weißt, hey, die sind der Top-Favorit oder wenn nichts Gravierendes passiert, dann werden sie auf jeden Fall Erster oder Zweiter. Oder es gibt diese Konstellation mit 3 Mannschaften und da kommt keiner ran vorbei und die spielen quasi nur untereinander die Plätze aus. Also das wird es, glaube ich, auf keinen Fall geben. Ich glaube auch, dass du daraus resultierend als Meister dieses Mal deutlich mehr Punkte liegen lassen wirst, als im Normalfall in der A-Liga. Und ja, dann kommen halt erstmal naturgemäß ein paar Vereine in Frage, nämlich die letzte Saison auch oben mitgespielt haben. Blauer Sukkade ist da zu nennen. Rovers Barrow hat ein paar Abgänge, glaube ich, auch gehabt, einen kleinen Umbruch und so. Da muss man gucken, wie sich sortiert. Aber
neuen
die gehören
Trainer.
Auch. Genau, neuen Trainer. Die gehören aber auch dazu. Jesus Özbeklay gehört auf jeden Fall auch dazu. Die haben vielleicht keine sehr gute, aber eine ordentliche Saison gespielt und sie noch verstärkt. Vielleicht sprechen wir da gleich auch nochmal drüber. Also die werden, sag ich mal, aus der alten A1 in Frage kommen. Aus der alten A2. ja, glaube ich, werden Körner, also TuS-Körner und Sport von der Söllerholz natürlich irgendwie ihre Ambitionen haben. Der SV Körner als ja, knapper Dritter natürlich auch. Da muss man natürlich ein bisschen sehen, wie sich der Abgang von Thomas Rutschinskas irgendwie bemerkbar macht. Der beste Stürmer geht ja zum VfL Sölde. Das sind natürlich dann so diese vielen Fragezeichen, aber irgendwie gibt es die dann bei jeder Mannschaft. Und deswegen muss man die erstmal, glaube ich, alle in einen Topf werfen. Wir haben jetzt auch Ende Juni, die meisten von den Teams haben noch keine Trainingseinheit absolviert, aber trotzdem ist es ja jetzt spannend, darüber mal zu sprechen. Und du hast natürlich die Absteiger. Ich glaube, dass Brechten eine bessere Rolle spielen wird als Kemminghausen. Ich glaube, für die geht es nach der ja, so langen 10 Bezirksliga-Saison, wo sie immer noch meine Hochachtung für haben, dass sie die so zu Ende gebracht haben, erstmal darum, einfach wieder zu funktionieren und ins Laufen zu kommen. Es gibt auch einen komplett neuen Vorstand, da geht es, glaube ich, darum, auch ja, das Vereinsleben wieder aufleben zu lassen und so. Ich glaube, dafür ist die Dortmund-Liga auch die perfekte Liga. Aber ich glaube, da darf gerade noch nicht die Ambition sein, direkt irgendwie auf Biegen und Brechen, um mitzuspielen. Wie gesagt, Brechen kann da, glaube ich, eine bessere Rolle spielen. Und da muss man natürlich auch wieder gucken, was kommt hoch. Der FC Sandschak, weiß man nicht so richtig, wie die sich A einsortieren und B, was da vielleicht auch möglich ist an Verstärkung aus der Kreisliga B. Also, du merkst, jetzt habe ich fast schon die halbe
Ich wollte gerade sagen, du hast,
Dortmund-Liga.
glaube ich, 9 von 18
Du,
Vereinen
genau, jetzt habe ich die
mindestens
halbe Liga
erwähnt.
aufgezählt.
Ja.
Das spricht aber dafür, wie ausgeglichen sie sein wird. Und wie gesagt, wahrscheinlich ist es am Ende die Hälfte dieser Mannschaft, die sich dann wirklich ein Titelrennen liefern wird. Aber wenn dem so ist, wenn wir 4, 5 Mannschaften haben, die sich dann einen heißen Fight liefern, das ist doch wunderbar.
Wenn du dich auf eine Mannschaft festlegen müsstest zu diesem sehr frühen Zeitpunkt, die den Aufstieg schafft, reden wir mal nicht über die Meisterschaft, sondern über den Aufstieg, wer wäre das?
Okay, stimmt, es steigen ja die ersten beiden auf. Ja, ich glaube, Özbeklay hat schon das, also haben halt einen zweiten Top-Stürmer verpflichtet. Also Kimas Hamza spielt ja schon da. Der hat, glaube ich, auch über 40 Tore geschossen in der letzten Saison.
43, ja.
Genau, ist knapp hinter Gianluca Knob rausgekommen in der A1. Der hatte, glaube ich, 45. Jetzt hast du Emre Karaca noch geholt. Das ist ein Spieler, der kann quasi das Gleiche machen. Der ist in diese Kategorie einzuordnen. Das ist ja schon, finde ich, immer so ein Charakteristika einer Kreisliga, dass du halt oftmals einfach eine, ja, solide, gute Mannschaft hast und dann ist es aber wichtig, wie gut sind deine besten Spieler oder wie viele hast du? Hast du drei, die wirklich herausragend sind, gerade in der Offensive, die dir einfach Tore garantieren. Wenn du zwei auf diesem Level hast, hast du schon mal viel beisammen. Plus, wenn ich mir jetzt die andere Mannschaft angucke, da kommen schon einige, was eigentlich ja schön ist. Viel über das Kollektiv so ein bisschen und über eine eher ausbalancierte Mannschaft und so. Mein Eindruck ist manchmal bei der Kreisliga, dass so eine okay oder eine solide, gute Mannschaft mit zwei, drei ja, Top-Spielern vorne im Zweifel das sehr gute Kollektiv schlägt. Also ist so ein bisschen manchmal meine Beobachtung, wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich mich auf die festlegen, aber das sind dann halt Nuancen, die sie gerade trennen von den anderen.
Würde ich aber mitgehen. Also ich glaube, es wird schon letzte Saison abgeliefert, hat sich jetzt noch mal ein bisschen verstärkt. Konrad Berkan Aras, Ex-Spieler vom FC Rorsch dazu, der zuletzt Bezirksliga bei Ararat Kevelsberg gespielt hat. Ich glaube, da ist schon eine ganz gute Mannschaft zusammen. Und wenn wir jetzt Gianluca Knob aus der Liga verloren haben, der von Blau-Weiß-Huckerder zu Kirchhörde geht, das wäre direkt die Anschlussfrage. Wird Kimas Hamza dann Torschützenkönig?
Ich möchte kurz eine Ergänzung machen. Jetzt ist die Dortmund-Liga natürlich noch nicht so lange komplett und wir sehen jetzt auch, dass beim einen oder anderen Team, das da mitmacht, so ein bisschen jetzt Phase in die Kaderplanung kommt. Ne? Also den Karaca-Wechsel gab es jetzt. Der Dosfeller SC wird eine Reihe von Neuzugängen präsentieren. Blick nach Lünen, BV Rom hat einfach mal eben Philipp Hanke verpflichtet. Das ist zwar ein verlorener Sohn, der daherkommt, aber der hat die letzten 10 Jahre, glaube ich, Regionalliga gespielt. Also ich glaube, da kann auch schon noch viel Bewegung erstmal reinkommen. Und wie gesagt, den Verein fällt gerade denen, die halt bislang kurz vor Schluss auf der Kippe standen, das waren ja auch einige, denen fällt es jetzt natürlich deutlich leichter, nochmal Kaderplanung zu machen. Deswegen würde ich mich jetzt auch nicht völlig wundern, wenn dieses Tableau, was ich gerade so ein bisschen aufgezeichnet habe, auch in 2 Wochen oder 3 Wochen nochmal ganz anders aussieht. Ja, Kimas haben sie das, glaube ich, ja, der Favorit auf die Torjägerknarre genommen, weil auch mit Thomas Rutschinskas ja noch jemand weg ist, beim Hörder ist, also der in dieser Liga, glaube ich, oben mitgespielt hätte unter den Torjägern. Beim Hörder SC, die ja aufgestiegen sind, waren auch mal ein paar dabei, die dafür in Frage kamen. Armin Maksutowski von Sancha könnte jemand sein. Er hat in den B-Liga, glaube ich, gar nicht so viele Tore gemacht, weil er, glaube ich, nicht so der vorderste Stürmer so richtig war, so also nicht der Knipser, sondern eher so der Spielmacher, Spielgestalter auch, weil er, glaube ich, auch da klar der Beste war in der Mannschaft. Wir kommen natürlich auch darauf an, wieder, wieso sich so eine Mannschaft mal zusammenstellt und so, ob er da vielleicht mal eine andere Rolle kommt. Aber könnte auch spannend sein. Aber ja, wenn ich mein Geld jetzt setzen würde, würde ich so auf Kimas Hamza setzen, weil nicht mein Geld auf den zweiten Platz setzen würde oder auf einen zweiten Spieler in Frage kommt, würde ich es wahrscheinlich auf Emre Karaca setzen, weil das aber jetzt auch zwei Spieler sind, die die Liga natürlich auch kennen, ne? Und wo du weißt, was du da kriegst.
Das glaube ich auch. Vor allem, wenn man die Zahlen aus der letzten Saison nimmt. Kimmich haben da 43 Tore, nur Zweiter geworden, weil Gianluca Knopf 45 geschossen hat. Und in der A2 ist Thomas Rutschinskas Torschützenkönig geworden, hat aber einfach nur 24 Mal getroffen.
Ja.
Also, das ist schon echt eine große Spanne
Okay, ganz kurz und
dazwischen.
warte mal, geht nicht der Lukas Blauschek heißt der? Ich glaube,
Geht auch zu Özil,
genau, der
ja.
von Westrich 2. Der ist mir total in den Kopf gekommen, weil er im letzten Spieltag, als Westrich irgendwie gegen Westfalia Dortmund punkten musste, um noch eine Chance zu haben, sich direkt für die Dortmund-Liga zu qualifizieren, hat er vier Hütten gemacht. Beim 6:6, muss völlig irres Spiel gewesen sein. So, der macht die jetzt auch nicht schlechter, denke ich mal. Und ich meine, das ist ein guter Torjäger. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, hilft es dir auch, wenn du nochmal auch eine gewisse Spielstärke im vorderen Drittel hast. Das hilft dir, wenn links und rechts nochmal jemand spielt, der auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wenn du nicht der bist, auf der sich die gegnerische Abwehr konzentrieren kann. Und das ist dann bei Özil, glaube ich, echt gegeben.
Passend dazu hat der neue sportliche Leiter, mit dem ich über den Karaca-Wechsel gesprochen habe, unter anderem mir nicht angekündigt, aber er hat schon gesagt, so ja, mit den Spielern schießen wir wahrscheinlich nächste Saison wieder 100 Tore plus.
Ja.
Das hat Özil in dieser Saison geschafft. Das Niveau nochmal deutlich höher. Auf der anderen Seite hast du mehr Spiele, weil es wahrscheinlich diese Rückzüge in den Kreisligen oder in der A-Kreisliga nicht mehr geben wird. Aber ich glaube, wenn du 100 Tore schießt in der Dortmund-Liga, dann kommst du schon mal für eine sehr, sehr gute Platzierung in Frage.
Dann bist du wahrscheinlich nicht Elfter.
Das ist richtig. Einen Stürmer haben wir noch vergessen, der auch deutlich besser getroffen hat als Rutschinskas, nämlich Conor O'Reilly
Oh
von Rot-Weiß Barok. Der hat
ja.
31 Tore geschossen, also wäre in der A2 auch mit großem Vorsprung Torschützenkönig geworden. Barok hatten wir gerade schon mal kurz erwähnt. Umbruch, neuer Trainer, ein paar Abgänge, ein paar Neuzugänge, ein paar vermeintliche Abgänge zum VfL Stuttgart, die dann doch geblieben sind. Was traust du Barok zu?
Boah, irgendwie alles. Also, ein bisschen Wundertüten-Flair gerade für mich. Einfach, wenn man so ein Stück weit auch, ich will nicht sagen, die Übersicht verliert, aber Spieler sollen gehen, bleiben doch und so weiter. Neuer Trainer, es ist so sehr viel irgendwie im Unklaren, was man so an Substanz hat. Das muss aber überhaupt nicht schlecht sein, ne? Also, das heißt jetzt nicht, dass ich denen nicht viel zutraue. Die können auch wieder eine sehr gute Saison spielen. Die haben sich, also kam für mich immer über dieses Kollektiv, über eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Also, wo du halt nicht irgendwie so ein, zwei hast, die irgendwie herausragen, was dir, glaube ich, an der Kreisliga auch hilft, damit dann nicht die ein, zwei nachher noch komplett von anderen Vereinen umworben werden, sondern es ist vielleicht so ein bisschen undurchsichtiger, wie diese Mannschaft überhaupt funktioniert für Leute, die es sehr oberflächlich betrachten. Naja, am Ende kommt es halt auch wieder sehr auf Konstanz an. Ne? Gibt es die ein, zwei Spieler, die engen Spiele entscheiden. Aber ich glaube, da ist die Qualität der Dortmund-Liga für uns auch noch nicht so zu 100% durchschaubar. Also, warum kann noch ein Aufstieg mitspielen bis zum Ende? Es kann auch eine Mannschaft sein, die durch die in der Spitze wahrscheinlich ja gestiegene Qualitätsdichte am Ende ja so ein bisschen den Anschluss verliert und vielleicht nur im unteren Mittelfeld landet. Halte ich irgendwie alles für möglich, weil sowohl die Liga als auch Barup sich für mich dann noch nicht so ganz eröffnet haben, sage ich mal.
Ja, wenn du dann irgendwie die Top-Spiele allesamt verlierst und dann in Anführungsstrichen nur die fünftbeste Mannschaft bist oder so, dann wird der Rückstand nach oben natürlich automatisch ein bisschen größer.
Genau, wenn es nachher wie sechs, sieben Mannschaften gibt, die eng beieinander sind und du dann gegen die alle verlierst, dann bleibt nicht mehr viel, ne,
Das ist
was du noch
richtig.
in der Tabelle mitmachen kannst. Also gibt es dann ganz vielen Stellen wiederum, wie sich am Ende sortiert.
Ja. Also halten wir erstmal fest, Özil ist dein Schrägstrich unser größter Favorit auf den Aufstieg auf jeden Fall, logischerweise dann auch irgendwie auf die Meisterschaft. Die wird aber erst frühestens am vorletzten Spieltag entschieden. Wir können uns hoffentlich auf eine sehr lange, sehr spannende Saison freuen. in der Kimas Hamza die meisten Tore schießen wird. Also bisher sehr gute Karten für den Sus Özbekley.
Ja. Die Leute
Dann.
brauchen sich eigentlich nichts mehr angucken. Wir fahren jetzt schon alles bei uns.
Ja. Trotzdem solltet ihr bei uns
Natürlich.
vorbeischauen. Kommen wir zur dritten These und gucken ein bisschen weiter nach unten. Ich sage mal, keine der drei zweiten Mannschaften wird absteigen. Wir haben Westrich 2, die sich über dieses spektakuläre 6-6 gegen Westfalia Dortmund für die Dortmund-Liga qualifiziert haben. Wir haben Kirchhörde 2, die den TuS Ewing im Entscheidungsspiel sportlich dominiert haben und den.
6-0 stand es, glaube ich, nach einer Stunde, ne?
Genau, dann
Ja.
wird das Spiel abgebrochen und der Sieg natürlich Kirchhörde 2 zugesprochen. Dann haben wir noch den TuS Eichlinghofen 2, der es auch früh geschafft hat. Mit dem Sieg gegen den VfL Hörde gar nicht so früh, aber liegt jetzt irgendwie schon gefühlt wieder ein bisschen zurück, weil
Ja.
Hörde seitdem schon wieder gespielt hat. Das sind die drei Reserven. Wie schätzt du deren Chancen ein, die Liga zu halten?
Ja, sehe ich ganz ähnlich, aber vor allem aus dem Grund, das sind halt drei Reserven von, glaube ich, sehr solide geführten Vereinen, die jetzt nicht irgendwie auf wildeste Art und Weise in die Landesliga gekommen sind, sondern Eichlinghofen und Westrich wir jetzt auch als ausgeglichene Mannschaft mit einem guten Kollektiv, also irgendwie auch so gewachsene große Vereine, kann man glaube ich sagen, ne, wo irgendwie alles dran ist, mit irgendwie, also ich glaube jetzt nicht bei allen drei, noch mit Frauenfußball, aber auf jeden Fall auch mit Jugend überall und so. Ich glaube, Westrich und Eichlinghofen haben auch eine Frauenabteilung und mit vielen Mannschaften und so. Also, das so auch, ich sage das so jetzt nochmal, da ist viel Substanz da. Es hilft dir, glaube ich, immer, wenn du ein großer Verein bist, wenn es um eine zweite Mannschaft geht, wenn einfach viele Spieler in Frage kommen, dann kann auch mal einer irgendwie aus der dritten da hoch oder sowas, weil du da auch irgendwie eine Mannschaft seit Jahren hast und irgendwie auf einem okay Niveau und so, dass du einfach diese Möglichkeiten hast. Und ich glaube auch, dass die Vereine jeweils im Gesamten diese Mannschaft im Blick haben. Also ich weiß, dass es für Kirchhörde wichtig war, in die Dortmund-Liga zu kommen. Ich weiß, dass es für Eichlinghofen am Ende wichtig war, in die Dortmund-Liga zu kommen. Da wurde ja auch mit Ahmet Ersoy noch ein sehr gutes Spieler abgestellt aus der ersten. Und ich weiß, dass es für Westrich, vor allem weil die erste dann schon gerade aufgestiegen war, in die Landesliga auch wichtig war, in der A-Liga zu bleiben. Und so werden sie es nächstes Jahr auch angehen. Und gerade Eichlinghofen, Kirchhörde haben ja auch große Kader in der ersten Mannschaft. Da wird es bestimmt mal eingehen, der auch runter rotiert. Und das darf man auch nicht vergessen, für so einen Unterbau ist die Dortmund-Liga auch nochmal durch diese Qualitätsdichte einfach viel interessanter, weil du halt weniger diese Spiele hast, wo du weißt, ja, okay, heute gewinnen wir zu 99,9% oder ein Spiel fällt aus oder so. Also ist vielleicht für einen Perspektivspieler, dem man die Landesliga zutraut, der das aber vielleicht nicht sofort zu 100% irgendwie im Schuh hat, dann ist das, glaube ich, auch eine gute Liga, um einfach dauerhaft auf einem guten Niveau Spiele zu bekommen. Deswegen würde ich auch, ich würde nicht sagen, dass keiner absteigt. Ich würde aber sagen, dass es wahrscheinlich ist, dass keiner absteigt. Weil mir so ein bisschen aber auch, ja, also mir fehlt auch total der klare Absteiger jetzt. Also wirklich keine Mannschaft oder zwei, wo du sagst, jo, die sind jetzt irgendwie so das Team, was sich sehr strecken muss und was es wahrscheinlich nicht packen wird, sondern auch da kommen Mannschaften in Frage, vielleicht ein paar weniger als für oben, aber gibt es auch nicht die Mannschaft, wo ich sage, okay, die sind für mich schon mal klar dabei.
Ja.
Ne?
Ja, das war auch genau mein Gedanke dahinter, dass drei Reserven von Landesligisten
Ja.
und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist bei allen gestiegen, dass du eher mal auch gute Spieler aus der ersten Mannschaft runtergeben wirst, einfach
Total,
damit die
total.
auch Wettkampfbedingungen haben, wenn sie am Wochenende nicht spielen können. Vielleicht konnten sie unter der Woche nur einmal trainieren, kommen deswegen für die Landesliga nicht in Frage, aber sollen trotzdem
Genau,
irgendwie
ja.
ihren Rhythmus beibehalten und können dann in der qualitativ sehr hochwertigen Dortmund-Liga am Sonntag antreten. Deswegen glaube ich, dass das für die drei Reservemannschaften vielleicht ausschlaggebend ist, ohne das bestehende Personal dieser zweiten Mannschaften, die ja alle den Aufstieg erreicht haben, irgendwie schlechter zu machen.
Auf keinen Fall, aber du kannst ja auch so ein bisschen genau noch darauf hinplanen, zu sagen, ich plane es vielleicht sogar ein, dass ich immer, weiß nicht, ich habe fünf Perspektivspieler und zwei davon spielen immer irgendwie in der zweiten und welche, es wechselt vielleicht, weil ich meine, machen wir uns nichts vor. Du kannst halt auch einem 18-Jährigen und 19-Jährigen schon noch besser verkaufen und der ist sicherlich auch offen dafür, vor 200 Zuschauern oder sowas zu spielen in einer guten Liga oder vielleicht mal in einem Topspiel, Flutlicht, Derby oder sowas, als gegen, bei allem Respekt, aber Husum Kohl 2 und So, du weißt, das Spiel wird vielleicht deutlich für uns enden, ne? Also genau darum geht es ja bei der
Ja,
Dortmund-Liga, dass du
ja.
diese Erwartbarkeit auch ein Stück weit rausnimmst, ein Stück weit senkst. So, das ist natürlich auch viel einfacher, dann so dein Kader auch eventuell auszurichten, dass du immer welche hast, die dann auch wirklich gewollt da spielen sollen von Anfang an.
Ja, du hast gesagt, den klaren Abstiegskandidaten gibt es erstmal nicht. Wer muss sich denn Sorgen machen? Also ich würde
Ja.
jetzt einfach mal natürlich VfL Kemminghausen in den Raum werfen.
Ja, genau, die hätte ich jetzt nämlich genommen auch,
Weil
ja.
es, glaube ich, genauso schwierig wird in dieser Saison wie in der letzten Saison. Abgestiegen aus der Bezirksliga, haben trotzdem durchgehalten, sich nie aufgegeben, nie unfair gewesen. Haben aber jetzt natürlich wieder den nächsten riesigen Umbruch und haben schon ein paar Spieler vorgestellt. Da sind jetzt wenige Namen bei, die man schon kennt. Hört auch aus Kemminghausen, dass es wirklich nicht einfach ist. Da wurden ja zig Sichtungstrainings abgehalten und so. Also so schnell hatte man den Kader auf jeden Fall nicht zusammen. Das ist dann irgendwie so der Kandidat, der auf der Hand liegt, auch aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre. Kemminghausen ausgeklammert, wer gehört noch dazu?
Kemminghausen hatte ich auch gedacht, da ist einfach zu viel offen erstmal noch, sozusagen. Also da gibt es irgendwie gerade, es kann am Ende wieder ganz anders werden. Wie gesagt, wir sind früh, aber da gibt es gerade irgendwie nichts, wo du sagst, ja, okay, aber das wird auf jeden Fall, irgendwie, der sorgt schon mal dafür, so nach dem Motto, ne? Ich glaube, es gibt so zwei Mannschaften, die vor nicht allzu langer Zeit zu den Aufstiegskandidaten gezählt haben, wo man so ein bisschen den Eindruck hat, so die, wie soll ich sagen, so der Zyklus dieser Mannschaft neigt sich so ein bisschen im Ende zu. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Kichlinde. Imre Karaca ist jetzt weg. Das war der offensiv
Ja.
beste Spieler, wenn er fit war. Amar Anne, also die ja, Identifikationsfigur, kann man vielleicht sagen, auch. Das hat ja eine Konstante, hat sich jetzt das Kreuzband noch gerissen am Saisonende, sprich, der wird dann auch lange ausfallen. Vermutlich irgendwie die ganze Hinrunde.
Da stand sogar, glaube ich, das Karriereende im Raum. Also wird's, glaube ich.
Ja, ich glaube, am Ende ist das auch einer, der vielleicht dann nochmal angreift und sich nochmal ranfuchst, aber. So oder so, der fehlt erstmal. Dann, ja klar, kommt es auch noch auf an, was machen die noch? Ich habe jetzt ein paar Neuzugänge geholt, habe ich gesehen. Aber jetzt offen gestanden auch keiner bei, der dich so auf den ersten Blick so richtig vom Hocker haut, wo du sagst, okay, krass so. Also ich glaube, für die könnte es schwierig werden. Ich glaube nicht. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die nicht so ambitioniert sein werden, wie sie waren. Sind jetzt auch dann ins Mittelfeld abgerutscht, haben ja auch dann die direkte Dortmund-Liga-Qualifikation noch bekommen, erst dann nachträglich, weil
Hört aufgestiegen
genau, weil andere
ist,
Ergebnisse
ja.
so waren, also sonst hätte es da noch dann irgendwie Entscheidungsspiele gebraucht und so. Da ja, fehlt mir gerade so ein bisschen der Punkt, warum der Dinner jetzt nicht nach unten geht, also vom jetzigen Punkt aus
Ist ja
gesehen.
auch so ein bisschen der logische Schluss, irgendwie, wer jetzt im Mittelfeld der zweigleisigen A-Liga war,
Genau,
wäre beim
ja.
Zusammenlegen halt eine Mannschaft, die eher unten anzusiedeln ist.
Genau,
Jetzt einfach so vom Niveau her.
ja. Und auf die gleiche Art und Weise funktioniert es für mich beim VfL Hörde, die, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Rückrunde irgendwie ordentlich durchgereicht worden sind auch nochmal, also die deutlich besser erst dabei waren, also wo die Tendenz irgendwie nicht so gut ist, haben sie jetzt geschafft, hatten aber auch erst gegen Eichlinghofen verloren und so, also ich glaube, da ist es mit irgendwie Ambition nach oben auch erstmal dahin, so in meinen Augen. Ja, da wird sie auch wieder zeigen müssen, also ne, sind die in der Lage, drei Mannschaften hinter sich zu lassen oder eben nicht. Aber ich glaube, die werden auch von Anfang an halt regelmäßig punkten müssen. Dann, klar, muss man auch passt gucken. Ne? Ich meine, jetzt habe ich Sancak eben bei oben reingeworfen, aber man muss irgendwie auch unten reinwerfen, weil da, glaube ich, auch irgendwie nicht klar ist, was kann passieren, was haben die noch für Möglichkeiten im Sommer. Ist ja so ein Verein, der relativ viel im Verborgenen, sage ich mal, irgendwie so sein Ding macht, weil sie jetzt auch dann das erste Mal irgendwie auf diesem Niveau spielen und so seit langer Zeit oder vielleicht auch generell. Das ist natürlich auch eine Mannschaft, die man ja nennen muss.
Würde ich auch mitgehen. Wenn wir noch nicht erwähnt haben, ist der TuS Evving Lindenhorst.
Stimmt, ja.
Auch sehr, sehr spät erst sein Ticket geholt für die Dortmund-Liga und da trifft da wahrscheinlich auch so ein bisschen das zu, was du gerade schon erwähnt hast. Da kommen vielleicht jetzt erst die entscheidenden Steine ins Rollen, was Kaderplanung angeht. Abstiegskandidat, schwer einschätzbare Mannschaft, die auch vielleicht sogar ein bisschen nach oben gucken kann. Wie siehst du
Nee, ich sehe sie eher
Evin?
unten. Also ich
Ja.
glaube, Also es tut sich was in Ewing, das ist super. Also ich meine, da sind auch ein paar namhafte Spieler dabei. Kadi Koç wurde auf einmal verpflichtet, der jetzt das letzte Spiel gemacht hat, den man auch irgendwie aus Lügen kennt als sehr harten und ja, sehr hochgewachsenen Innenverteidiger, der ist ein richtiger Schein auf dem Platz. Murat Büyükdere spielt jetzt auch, also auch eine Lüner-Legende eigentlich, der Stürmer spielt da. Das sind auch Spieler, die dir halt, glaube ich, eine gewisse Leistung garantieren, das ist schon mal gut. Also können konstant sein und natürlich gibt es nicht nur die beiden, sondern sind wir auch schon, also Büyükdere kam ja auch aus dem Winter und die haben auch vorher schon eine gute Saison gespielt. Das finde ich auch super cool, dass da was entsteht. Aber wenn da jetzt nicht auf einmal noch ganz viel möglich ist, dann werden die sich ihre Punkte zusammensammeln müssen. Ich glaube, das ist vielleicht von der Mannschaft, die ich genannt habe, vielleicht sogar der klarste Abstiegskandidat. Nicht im Sinne von, dass die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie absteigen, aber die Mannschaft, wo man, glaube ich, am sichersten schon sagen kann, dass sie nur gegen den Abstieg spielt, aber da natürlich trotzdem alle Chancen hat. Also das glaube ich schon echt, also ich schätze den TuS jetzt so ein nach all den Jahren, dass sie damit aber auch fein sind. Also da sich irgendwie die Punkte zusammenzusammeln, Hauptsache in der Liga bleiben. Und die sagen zwar, man möchte irgendwann über kreislichen Fußball, aber ich glaube nicht, dass da jetzt schon der Großangriff im Sommer ausgerufen wird.
Nee, ich hatte auch mit dem Trainer, mit Fatih Janik, darüber gesprochen. Da ging es auch genau darum, jetzt erster
Ja.
Schritt Dortmund-Liga erreichen, zweiter Schritt dort etablieren, nicht direkt wieder absteigen, weil dann ist, glaube ich, der Weg nach oben zurück nochmal deutlich schwieriger. Und dann wirklich mittelfristig in, weiß ich nicht, 3, 4 Jahren vielleicht versuchen, den nächsten Schritt eine Liga höher machen zu können. Kadi Koç, das du gerade erwähnt, muss man natürlich dann jetzt dazu sagen, dass er wirklich nur dieses eine Spiel gemacht hat.
Aber den kriegst du noch.
Das weiß ich nicht, weil er schon wirklich vor 2 Jahren gesagt hat, ich höre auf, weil mir vieles nicht passt. Und hat in diesen 2 Jahren auch wirklich nichts gemacht, hat auch gesagt, er hat
Das stimmt.
keinen Fußball geguckt, außer irgendwie die Spiele seines Neffen in der Jugend von Altstädte. Und hat auch am Montag, als ich mit ihm gesprochen habe, gesagt, so, jo, hat Spaß gemacht, aber auch eigentlich nur, weil es gefühlt Champions League Finale war vor ein paar hundert Zuschauern. Es ging um alles. Du konntest nach dem Abpfiff direkt anfangen zu feiern. Und er hat keinen Bock auf Vorbereitung, hat er gesagt, er hat keinen Bock auf Training. Deswegen wäre das, glaube ich, so ein Typ, der A, in einem anderen Leben Holzfäller wäre und B, wirklich, glaube ich, nur für solche Dinge zu haben ist. Also ich glaube nicht, dass du den
Ja,
kriegst
du hast schon
so.
viele Highlight-Spiele in der Dortmund-Liga, auch aus
Ah,
ewiger
das
Sicht.
stimmt, ja.
Vielleicht kriegst du den auch mal bearbeitet. Ich meine, es kommt im Fußball auch so viel auf Dynamiken an. Ne?
Ja.
Wer kommt vielleicht noch? Wer ist der Erste, der sich traut, irgendwo zuzusagen? Vielleicht ein guter Freund oder sonst was. Und ist man dann vielleicht der Zweite oder Dritte, der sagt, ja komm, habe ich Bock drauf, dafür nehme ich dann auch zumindest mal einmal die Woche Training in Kauf. Was in der Dortmund-Liga so geil ist, vor allem an der Zusammensetzung, finde ich, dass wir, da komme ich jetzt, weil wir über den TuS Ewing gesprochen haben, drauf, wir haben den Dortmunder Norden wieder richtig auf der Karte. Also, es ist ja kein Geheimnis, der Dortmunder Spitzenfußball spielt sich nicht im Norden ab,
Ja.
in der Nordstadt. Ja, wenn wir da mal das so trennen, ne, mit Roche und Türksport mit zwei Westfalenligisten. Aber sonst ist es ja seit Jahren so, dass es ein Nord-Süd-Gefälle gibt, ein extremes in Dortmund. Und ich glaube, dass die Dortmund-Liga das so ein Stück weit ja, auffangen kann, weil du hast Ewing, du hast Kemminghausen. Ich glaube, wenn die gegeneinander spielen, dann geht es richtig heiß her. Das gleiche geht eigentlich für Brechten dann noch mit dabei. Hast du schon mal diese Dreierkonstellation? Und wenn wir, auch wenn es Lünen ist, aber noch weiter in den Norden schauen, kommt noch der BV Brandenburg, der zumindest sich mit dem TV Brechten auch ein heißes Derby liefern wird. Also da haben die auf jeden Fall schon richtig Bock drauf. Und dass wir da auf diese Art und Weise dem Norden wieder so eine Plattform geben können, der ja sich viel in der Kreisliga B auch abgespielt hat, also auch wenn Brechten als Bezirksliga gerade runterkommt, die haben lange B-Liga gespielt. Phoenix Ewing kennen wir, den TuS Ewing kennen wir, Viktoria Kichderne kann man noch mit dazu nehmen, die auch in die B-Liga abgestürzt sind aus der Bezirksliga inzwischen. Und da haben wir jetzt mal wieder, dass drei, vier Nordmannschaften aufeinandertreffen und sich da ja ein geiles Rennen liefern können. Von denen ja, also mit Brammer mal außen vor, dass noch keine letzte in der A-Liga gespielt hat, also weder Ewing noch Brecht noch Kemminghausen. Insofern, das finde ich richtig cool, da habe ich richtig Bock drauf.
Gibt es ein Spiel, auf das du dich am meisten freust als Brambauraner? Ist es dann das Derby gegen Brechten oder?
Boah, da tue ich mir immer schwer mit, wie viele Berührungspunkte es dann immer so richtig gibt, so in der Liga, weil die ja kaum in der Liga gegeneinander gespielt haben. Ich komme aus dem Handball, da gab es auch mal das Derby,
Ja.
VfL Braunau gegen TV Brechten. Da war schon mal richtig was los. Aber auch eher wegen der Nähe, als weil es jetzt irgendwie eine krasse Rivalität oder sowas gibt. Also ich finde, ein richtiges Derby macht ja aus, dass du ständig irgendwie so immer gegeneinander spielst, dass es im Optimalfall kaum Wechsel zwischen den Vereinen gibt, dass die so richtig nebeneinander herleben. Und
Vielleicht auch nicht so gut miteinander auskommen,
im
ne?
Optimalfall,
Ja.
sich nicht so sympathisch sind, genau. Das zum Beispiel ist, glaube ich, was beim Körner Derby
Genau
fehlt.
darauf wollte ich auch noch sprechen. Also
Weil die.
erstens haben die fast nie gegeneinander gespielt in den letzten Jahren und ich glaube,
Ja,
die.
weil der TuS erst in der Bezirksliga gespielt hat und dann noch da zeitweise in eine andere Staffel musste.
Genau.
Die sind aber vom Typ her da auch. Also es ist eigentlich positiv, aber es
Ja.
klingt jetzt wie ein Vorwurf. Die sind fast zu vernünftig, damit da richtig Feuer reinkommt. Also, da hast du einfach sehr smarte, reflektierte Typen. Das heißt nicht, dass einer im Derby ausrasten soll oder so, aber
Ja.
da fehlt dir ja, glaube ich, halt so diese gewissen Derby-Verrücktheiten, so, dass man einer vielleicht mal 5% drüber ist.
Oder auch im Vorfeld mal schon mal ein bisschen
Ja,
stichelt, ne?
genau,
Ja.
mal vorher einen verpasst. Ich weiß nicht, wie sich das zum Besten dann so darstellen wird. Da gibt es jetzt nicht das Stadtteil-Derby, weil zwei den gleichen Ortsnamen irgendwie im Namen tragen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn beide oben mitspielen, dass sowas wie Blau-Weiß Huckarde gegen Özbekley, dass da Feuer drin sein kann, das würde ich mir eigentlich auch wünschen. Ich glaube, zu einem guten Zeitpunkt in der Saison, kann so ein roughes Nordderby auch geil sein, irgendwie dann TuS Ewing gegen Kemminghausen, wäre jetzt so das Erste, was mir in den Kopf kommt. Also ich glaube, irgendwo da wird sich's abspielen. Natürlich ist es schön, dass der Hörder Szene Bezirksliga spielt, aber ein Hörder Derby, also wenn es das gegeben hätte, hätte ich dir das auch sofort
Okay,
gesagt in der
ja.
Liga. Wie sieht es bei dir aus?
Ich würde eins mit Brechner Beteiligung nehmen, weil ich glaube einfach, dass das drumherum dann auf jeden Fall die passende Derby-Stimmung verbreiten wird. Kennen Brechten mit dem starken Anhang in der Halle, haben aber auch jetzt im Bezirksliga-Endspurt richtig viel Unterstützung immer am Platz gehabt, sehr lautstark. Also ich war bei einem Spiel gegen Rot-Weiß Unna, wo es um sehr, sehr viel ging. Da war richtig viel Alarm an der Seitenlinie hinter der Bande. Und ich glaube, wenn dann Brechten gegen VfL Kemminghausen spielt oder Brechten gegen TuS Ewing, dann wird das da auch so sein. Plus der Gegner wird auch, gerade wenn es TuS Ewing ist, glaube ich, viel an Zuschauern mitbringen, weil man dieses Derby, keine Ahnung, wie lange nicht hatte. Deswegen wäre es, glaube ich, jetzt wahrscheinlich Brechten gegen TuS Ewing. Wobei da vielleicht die sportliche Brisanz fehlen könnte, weil ich glaube auch, dass Brecht eine relativ ruhige Saison vor sich haben wird, er auf jeden Fall mit nach oben schauen kann. Für mich jetzt aber auch nicht zum engen Favoritenkreis gehören würde. Und man beim TuS Ewing wahrscheinlich eher davon ausgehen muss, dass sie unten mitspielen und dann es ist halt kein Derby, wo beide Mannschaften noch irgendwie um eine Platzierung kämpfen. Also es wird nicht, ja, nicht ein Abstiegsduell sein oder so. Aber das wäre, glaube ich, trotzdem das Spiel, auf das ich mich jetzt erstmal am meisten freuen würde.
Bisschen schade, dass mir fehlt es bei Söldeholz, die glaube ich auch eine coole Fanbase haben, immer begeistern können, da
Ja.
fehlt so ein bisschen der Gegenspieler. Ähnlich bei Dorsfeld oder Rot-Weiß Germania, also klar, Germania irgendwie auch in diesem engen Westen total irgendwie verwoben, aber da gibt es dann eher so die schönen Geschichten, die spielen gegen Westrich, wo Tobi Ahland irgendwie so der Vater des beginnenden Erfolgs war mit erster Endrundenteilnahme an Stadtmeisterschaft, so, aber es ist in Anführungszeichen auch nur die Westricher Zweite, was dann so ein paar Prozentpunkte Brisanz natürlich irgendwie wegnimmt. Ne? Auch bei Barup so ein bisschen, wer ist da so der Gegenspieler? Also ich glaube, deswegen es konzentriert sich so ein bisschen auf die Vereine, die wir genannt haben, aber vielleicht kommt durch die Dortmund-Liga auch ein bisschen Emotionalität und Brisanz rein, dass man ein Hinspiel gibt, was nicht ganz so nett verläuft
Ja,
und dann
ja.
hast du ein Rückspiel, wo vorher schon Feuer drin ist. Das sind ja dann hoffentlich auch die Geschichten, die diese Liga schreiben wird. Nicht, dass am Ende irgendwie was Schlimmes passieren soll, dass sich jemand verletzt oder irgendwie es zu Gewalt kommt. Das natürlich auf gar keinen Fall. Ich glaube, dafür sind es aber auch nicht die Vereine eigentlich in der Liga, sondern dass es ja Emotionen gibt, dass es einfach Begeisterung auslöst, diese Spiele, weil das ist ja am Ende das, was Derbys auszeichnet.
Ja, und für solche Spiele muss ja nicht mal Ortsnachbar oder Stadtteilnachbar oder
Das
sowas sein.
stimmt, ja.
Das kann sich dann ja auch über eine größere Distanz ein bisschen hochschaukeln. Wir haben schon über Blau-Weiß Huckarde gesprochen. Du hast ja auch auf jeden Fall zu den Teams gezählt, die oben mitspielen werden. haben natürlich jetzt ihren besten Spieler verloren mit Jan-Luka Knop. Ich habe es nochmal kurz nachgeguckt. Er hat von 98 Toren, die Hooker da geschossen hat, hat er 45 erzielt. Ja. Das sind fast 50%. These. Hokkaido kann seinen Abgang nicht kompensieren und scheidet relativ früh aus dem Aufstiegsrennen aus.
Ich habe es ja gegen Hörde gesehen im Entscheidungsspiel. Das ging natürlich völlig daneben mit 0-7. Das lag weniger an Knob, sondern mehr daran, dass man auch erhebliche Ausfälle in der Defensive hatte und nicht mit der ersten und nicht mit der zweiten eingespieltesten Innenverteidiger-Kombination, glaube ich, vor allen Dingen gespielt hat. Das hat man dann auch gesehen. Da hast du dann auch das Ding gehabt, da fehlt Knopf so ein bisschen Anbindung zum Spiel. Da hat sich die Bälle irgendwann sehr tief geholt, konnte damit verrückte Dinge machen und so. Ne? Ja. Also konnte irgendwie drei Gegenspieler aus dem 1 gegen 1 rausnehmen, war dann aber immer noch irgendwie erst an der Mittellinie. Sprich, da ist jetzt, also da hast du andere Probleme gehabt als das Fehlen von Knopf, sage ich mal. Mhm. Aber ja, es fehlt so ein bisschen auch der, was gucken, wer ist der Spieler, der dann reinsteppt, ne? Also wer wird der, ich bin ja kein Fan davon, Leute mal 1-1 zu ersetzen, aber wer wird der neue Knob, wer werden die neuen Knobs? Ja. Auch da ist natürlich noch spannend, dann zu sehen, wie die Kaderplanung weiter verläuft. Okay. Weil auch da ja, also da wusste man sehr früh, dass man auf jeden Fall in der Dortmund-Liga spielen wird, aber da weiß man noch nicht so lange, dass man nicht auch vielleicht sogar in der Bezirksliga spielen wird. Bin ich halt gespannt. Aber ja, wenn sie jetzt irgendwie gar nicht groß darauf reagieren können, also wenn es sehr verkürzt gesagt einfach nur minus Knob ist, dann fehlt ihnen genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Dieser Mensch, der, glaube ich, die verlässlich 25 Tore oder sowas gibt und dafür sorgt, dass du einfach manche Spiele, wenn vielleicht es C ist gegen eine schwächere Mannschaft, einfach da, der dann halt die beiden Tore macht, damit du dann trotzdem drei Punkte holst. Deswegen, ja, könnte ich da schon mitgehen, dass es schwierig wird für oder ganz oben anzugreifen oder lange dabei zu bleiben, wenn du da einfach eine große Vakanz hast im Vergleich zu dieser Saison.
Ich glaube, Brian Walter soll so mit einer derjenigen sein, die das auffangen sollen. Es war aber klar die Ansage, dass es nicht irgendwie, wie du schon sagtest, kein 1-zu-1-Ersatz geben wird, sondern es wird im berühmten Kollektiv aufgefangen oder so zumindest der Plan. Ich glaube, Hokkaido ist auch schon relativ weit in der Kaderplanung.
Brian Walter hat auch schon Bezirksliga da gespielt.
Genau, und er hat auch in den Wochen, wo Knob verletzt ausfiel, so im Saisonfinale, hat er irgendwie 3-4 Spiele verpasst, hat er, ohne dass ich es jetzt statistisch belegen könnte, auf jeden Fall auch regelmäßig getroffen.
Ich hatte kurz nämlich Hoffnung mit Hokkaido, weil er kam nämlich in diesem Spiel gegen Hörde zur Halbzeit rein. Ich meine, der Stand ist 3-0 oder 2-0. Mhm. Ich meine, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hatte kurz Hoffnung, weil der echt physisch richtig was hergemacht hat. Also kam er direkt her zu jemand, wo du denkst, jo, der kann auf jeden Fall Bälle festmachen, der bringt eine gute Physis mit. Ich dachte mir, dass es dadurch vielleicht gelingt, leichter vorne schon mal Bälle festzumachen und dann können die anderen von den Knopf vielleicht nachrücken, weil das hat halt auch total gefehlt, also dass man schon mal ein paar Linien überspielt und da dann was festmacht. Dazu kam es dann kaum, also doch, hat er so eine gefährliche Aktion, dann kam es aber im Anschluss kaum noch, weil man dann hinten kurz nach der Pause in seine Einzelteile zerfallen ist. Aber es ist auch immer ein Trugschluss, wenn du jemanden hast, der extrem viele Tore macht und einfach auf dem Spielfeld auch extrem viel Raum einnimmt, weil also um viele Tore zu machen, brauchst du ja auch viele Aktionen. Und wahrscheinlich hast du ja nicht nur die Aktion, wo du Tore machst, sondern einige. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass dadurch Spieler in den Hintergrund rücken und einfach weniger beteiligt sind und weniger Aktionen haben, die aber eigentlich die Qualität haben, viel, viel mehr zu sein. Ne? Und wenn du dann so jemanden schon hast, dann wäre es auch keine Riesenüberraschung, wenn jemand dann auf einmal in der nächsten Saison nochmal eine Riesensteigerung hinlegt, weil einfach dieses Vakuum dann da ist. Ja. Ne? Weil es natürlich auch schwer ist, wenn du jemanden hast, der so dermaßen performt wie Jan-Luka Knop, dass du da jemanden hast, der auf gleichem Level koexistiert, das ist dann sehr, 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 sehr schwierig. Ne? Also das ist auch zum Beispiel spannend bei Özbül. Also wie sortieren sich Hamza und Karaca dann zusammen ein? Ne?
Jo, dann haben sie noch ein paar Neuzugänge vorgestellt. Ich habe zwei im Kopf, weil sie auch aus einer höheren Liga kommen. Einmal Fabio Reyes, der.
Das wollte ich gerade, ich war mir nicht so 100% sicher, aber der kehrt zurück, ne? Ja, das hatte ich mich auch im Kopf. Auch
mit Hogarth schon Bezirksliga gespielt, hat jetzt.
Genau.
Bei Massen gespielt, ich glaube jetzt in der abgelaufenen Saison, wo Massen die Bezirksliga 8 von Anfang bis Ende dominiert hat, da jetzt glaube ich, war kein Stammspieler, aber es auf dem Level und bei dem Kader glaube ich auch jetzt keine Schande, kam auf jeden Fall trotzdem auf seine Einsatzzeiten und haben vom SV Brakel Binbash Mirsojan geholt, der in der Landesliga auch auf jeden Fall auf seine Spielzeit gekommen ist.
Ja.
Das sind ja schon Spieler, die einen eher nach vorne bringen und jetzt nicht für die Breite geholt werden.
Das stimmt.
Deswegen, ich habe schon am Anfang gesagt, die Thesen sind jetzt nicht direkt meine Meinung. Gehe ich mit dieser These, die ich gerade selber formuliert habe, auch gar nicht mit, sondern ich glaube schon, dass Hokkaido bis zum Ende mitmischen wird. Ich weiß nicht, ob die Kaderplanung schon abgeschlossen ist, ob da sogar vielleicht nochmal irgendwie was dazukommt, aber genau, was du gerade sagtest, es braucht gar nicht diesen Knob 1:1 Ersatz, wenn es Spieler gibt, die das irgendwie also seine Torquote irgendwie zu einem Anteil von 50% auffangen, dann hast du immer schon noch einen Spieler, der über 20 Tore schießt.
Das
Ich
stimmt.
glaube, das ist schon mal kein so verkehrter Wert. Wenn sich das dann noch auf ein paar Spieler verteilt, dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus für Blau-Weiß-Hugo gerade.
Hast natürlich dabei dann die Herausforderung, dass zwei, drei Spieler funktionieren müssen und sich nicht verletzen dürfen und fit bleiben müssen und so weiter und in Form sein müssen, damit du es auf oder damit du auf dem Niveau bist, was vorher einer alleine gemacht hat. Also du hast so mehr Variablen, die irgendwie schief gehen können. Also deswegen. Mich würde es überraschen, wenn sie stärker sind als letzte Saison, sagen wir mal so. Ich glaube, dass die vielleicht so eine Mannschaft, die dann ein bisschen Zeit braucht, oder vielleicht wird das eine Mannschaft, die im Saisonverlauf immer besser wird. Ja, also wenn ich mein Geld wetten müsste, würde ich sie nicht unter den ersten beiden sehen, aber wahrscheinlich schon unter den ersten fünf, sechs auf jeden Fall.
Dann machen wir auch einen Haken an Blau-Weiß-Huckade und gucken zum Abschluss noch auf eine Mannschaft, über die wir wenig gesprochen haben, die, das ist die These, aber am Ende aufsteigen wird.
Jetzt bin ich gespannt.
Sportfreunde Söderholz. Du hast gerade gesagt, es fehlt der lokale Rivale irgendwie.
Ja.
Aber ist eine Mannschaft, die in der Kreisliga A2 Vierter oder Fünfter geworden ist. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Spielt aber auch keine Rolle. Du kannst es parallel gerne nachschauen. Handy ist gezückt. Aber ich glaube, das ist eine Mannschaft, die genau das auszeichnet, was du gerade schon gesagt hast, nämlich dieses Kollektiv. Wir haben kaum Spieler, die irgendwie herausstechen, vielleicht so Marvin König noch als einzigen aufgrund seiner Vergangenheit bei Sölde und so. Justin Nordbeck als Spieler, der für Berghofen richtig viele Tore geschossen hat. Ansonsten aber ganz, ganz starkes Kollektiv und personell auch nahezu keine Veränderung im Vergleich zur jetzt abgelaufenen Saison, was ja auch schon mal grundsätzlich nicht schlecht ist. Wie schätzt du die Sölder Holzer ein?
Also ich sehe alle eine Punkte und glaube, dass man daraus ausgehend auch nochmal eine Entwicklung hinlegen kann. Also dass sie nochmal besser in die Räder ineinander greifen und so weiter. Und man ja vielleicht dann auch, das ist glaube ich auch ein Verein, der mit einem großen Ziel sich sehr gut emotionalisieren lässt. Also wo glaube ich in einem gewissen Zeitraum dann auch einfach sehr viel Begeisterung zu entfachen möglich ist. Aber das müssen sie schon, finde ich, beides machen, weil das man auch nicht vergessen darf. Die sind jetzt nur 4 Punkte vor möglichen Entscheidungsspielen gelandet. Ne?
Ja.
10 hinter dem Relegationsplatz, nochmal 4 mehr, also Aufstiegsrelegationsplatz nochmal 4 mehr zur Spitze. Also die waren jetzt näher dran Richtung Entscheidungsspiele als, also nach unten als quasi nach oben sozusagen. Deswegen, ja, Söderholz irgendwie. Das ist fast schon eine Phrase, wie so eine Mannschaft, mit der man immer rechnen muss. Norbert König sind natürlich auch genau diese Spieler, die vielleicht nicht das Potenzial mehr haben, dir 40 Tore zu geben oder so, aber halt 20 jeder und
Ja.
halt auch als Typen und spielerisch auch was hermachen. Also sind das nicht nur irgendwie so isolierte Knipser, sage ich mal. Aber da, ich glaube, da, ich glaube, bei Söllerholz könnte ich mir vorstellen, kommt es viel so auf Dynamik in der Saison an. Wie kommst du rein? Hast du direkt einen Lauf?
Und die sind auch so die ersten Duelle gegen die Top-Teams, ne? Wenn du da
Genau,
gerade dreimal
ja.
verlierst, dann.
Also, ne, es ist natürlich, kann auch mal so eine Mannschaft sein, wenn früh der Eindruck entsteht, ah, wird schwierig für uns, ob es dann die Mannschaft ist, die sich nochmal zu 100% reinarbeitet und so, ne? Das weiß ich jetzt nicht so richtig. Aber ja, sie zählen halt zu diesem.
Sehr
Zu
großen,
diesem sehr
ja.
großen Kreis an Mannschaften, für die es irgendwie möglich ist. Und die vor allen Dingen aufgrund der Namen, die du angesprochen hast, ich glaube, Sebastian Sehgreff, der Trainer, ist so einer, der da irgendwie gut macht, der guten Zugang zu den Jungs hat, der, glaube ich, auch ein sehr nahbarer Trainer ist. Und das passt, glaube ich, auch sowohl zu der Mannschaft als auch zu dem Verein so, der er als Kumpeltyp dann das Ganze macht. Deswegen, ja, das Potenzial ist da, aber auch da würde ich jetzt. Also bei mir fällt jetzt nicht der Groschen zu sagen, ah ja doch, ja klar,
Ja,
Söller Holz,
ja.
auf jeden Fall. Ne? Also so weit hast du mich nicht bekommen.
Muss auch nicht sein. Es macht ja auch einfach gerade diesen Reiz der Liga aus, dass nahezu unmöglich ist, jetzt vorhersagen zu können,
Ja.
wer sich wo einreiht.
Ja, und deswegen macht
Also,
es auch Spaß, jetzt schon darüber zu sprechen, auch wenn es relativ vage ist, was wir hier gerade tun.
ja, du hast schon gesagt, so keine Mannschaft hat die erste Trainingseinheit hinter
Genau.
sich gefühlt. Also Rot-Weiß Germain hat, glaube ich, schon ein kleines Trainingslager am letzten Wochenende irgendwie
Echt?
abgehalten.
Dann
Aber
wären dies.
ich glaube, ja gut, wenn man so will, hat Kemminghausen mit den Sichtungstrainings quasi nie aufgehört zu trainieren. Ich glaube, der Großteil der Mannschaften startet jetzt in der kommenden Woche, also in der ersten Juliwoche. Da hat sich mein Handy gerade einmal kurz verabschiedet auf dem Boden. Aber deswegen macht es schon Spaß, drüber zu reden, bevor es überhaupt losgegangen ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt zum Diskutieren, weil es so klare Antworten
Ja.
an keiner Stelle gibt.
Genau, deswegen werden wir wahrscheinlich auch das gleiche Setting nochmal haben, nochmal irgendwie kurz vorm Saisonstart
Ja,
so da
klar.
darüber sprechen, dann mit aktuellen Eindrücken aus der Vorbereitung. Aber jetzt macht es ja auch Spaß, ein bisschen in die Glaskugel zu schauen. Schande noch über deine, ob du mich gerade dafür verurteilt hast, dass ich kurz auf mein Handy geblickt habe. Du hast es
Ja.
die ganze Zeit auf deinem
Ja.
Bein liegen mit deinen Notizen für die Sendung. Ja, jetzt hat sie da mitbekommen.
Das ist so exposed. Jawohl, dann sind wir, glaube ich, für heute erstmal durch mit der Dortmund-Liga. Wir können euch noch zwei Livestreams ans Herz legen, wenn ihr uns sehr aktuell, sprich am Donnerstag direkt hört. Denn am Donnerstagabend haben wir dann die hoffentlich wirklich letzten zwei Spiele in dieser Saison. Da geht es noch um die Relegation zwischen B- und C-Liga. Haben wir noch zwei Spiele. Der FC Merkur spielt gegen Westfalia Wickede 2. Und dann haben wir noch das Duell zwischen dem BSV Schüren 2 und Blau-Weiß Huckerde 2. So, das sind die vier Mannschaften, die noch ein 45. Mal, glaube ich, gefühlt in dieser Saison spielen dürfen, spielen müssen. Wahrscheinlich muss man eher müssen sagen. Ich glaube, gerade mit Blick aufs Thermometer ist das jetzt nicht unbedingt der beste Tag, um nochmal Fußball zu spielen. Wir übertragen die beiden Spiele natürlich trotzdem für euch live auf rn.de/sporttv und auf rnd/dosport werdet ihr wie immer mit allen Informationen versorgt. Da geht es um die Dortmund-Liga, aber es geht natürlich auch um alles darunter und um alles darüber. Wenn ich nichts vergessen habe, Timo, dann können wir uns, glaube ich, bis nächste Woche verabschieden.
Das können wir machen und die 4,5-tägige Sommerpause genießen.
Jawohl.
Und dann sprechen wir an dieser Stelle schon zeitnah wieder über Vorbereitungsspiele, Turniere und vermutlich auch die nächsten wichtigen Transfers.
Die wird es geben. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
4. Halbzeit.